Hallo und herzlich willkommen zum InnoQ-Podcast. Mein Name ist Anja Kammer und heute spreche ich mit Dimitri Truss über sein Open-Source-Projekt Heimdall. Hallo Dimitri.
Hallo Anja, freue mich hier zu sein.
Stell dich doch bitte einmal kurz vor.
Ja, ich bin Dimitri Truss, wie Anja schon gesagt hat, bin seit, ich glaube, mittlerweile 6 Jahren bei der InnoQ und beschäftige mich primär mit Sicherheitsthemen in Projekten von unseren Kunden. Also alles, was irgendwie im Kontext der Entwicklung anfällt.
Mhm. Du bist sozusagen Consultant für Entwicklungsteams auch?
Im Prinzip schon. Also die Rollen, die ich in Projekten primär einnehme, sind dann halt Security Architecture beziehungsweise als Security Architect und unterstütze die Teams bei solchen Aspekten wie Threat Modeling, bei der entsprechenden Technologieauswahl, bei der Integration der entsprechenden sicherheitsrelevanten Aspekten in ihre Services, in das, was sie machen. Wie könnten sie das einfacher gestalten und gleichzeitig auch sicherer? Und so eine Art Enablement-Rolle, wenn du magst.
Mhm. Wir sprechen ja heute darüber, welche Erfahrungen du gemacht hast bei der Entwicklung deines Open-Source-Projekts Heimdall. Magst du einmal Heimdall kurz vorstellen?
Im Prinzip kann man das sich als eine Art Proxy vorstellen, wobei Proxy vielleicht der falsche Begriff wäre, weil es gibt 2 Betriebsmodi. Man kann das wirklich als reine Proxy betreiben und man kann das auch als ein Plugin für vorhandene Infrastruktur, also für vorhandene Proxys nutzen. Im Endeffekt wird man dann so ein vorhandenes Proxy, wie zum Beispiel so ein Traffic Ingress Controller in seinem Kubernetes Cluster in ein API Gateway verwandeln. Und das ist letztendlich auch die Aufgabe von Heimdall an der Stelle, und zwar Authentifizierungs- und Autorisierungsaspekte zu vereinfachen. Ja, es geht nicht darum, dass Heimdall das alles übernimmt, sondern es geht darum, die vorhandenen Systeme zu orchestrieren, wenn man so möchte. Also Integration vorhandener Systeme, um gleichzeitig die Entwickler in diesem Zusammenhang zu entlasten. Ja, so viel Defaults wie möglich zur Verfügung zu stellen und so wenig Konfiguration, wie es nur geht, zu enforcen, also damit die Entwickler vielleicht im Best Case eigentlich gar nichts mehr damit zu tun haben, aber deren Endpunkte, deren Services dann aus der Perspektive Authentifizierung und Autorisierung abgesichert sind. Das ist das, was Heimdall so macht.
Mhm. Ich kann mich auf jeden Fall noch an ein Projekt erinnern, da hatten wir mehrere Proxys zu stehen für unterschiedliche Authentifizierungsmethoden und ich weiß, dass Heimdall dieses Problem lösen könnte.
Definitiv, definitiv. Also das kann man sich auch als eine Art Abstraktionslayer vorstellen, weil egal, was vorne abspielt, also vorne im Sinne, welche Protokoll für die Authentifizierung verwendet wird oder auch für Autorisierung, also welches System für die Autorisierung verwendet wird, hinten hat das entsprechende Service oder die entsprechenden Services immer eine stabile Repräsentation und müssen sich gar nicht mehr damit auseinandersetzen, welche Protokolle vorne gefahren werden.
Mhm. Ich möchte noch einen kleinen Spoiler jetzt schon verraten, also beziehungsweise eine kleine Sache jetzt schon verraten. Du hast nämlich Heimdall als Sandbox-Projekt eingereicht bei der Cloud Native Computing Foundation, der CNCF. Und wir werden im Gespräch nochmal darauf zurückkommen, aber so einen kleinen Spoiler möchte ich schon mal jetzt hier platzieren.
Danke.
Wie bist du denn auf die Idee für Heimdall gekommen? Also gab es einen bestimmten Grund, ein bestimmtes Projekt, wo es so viele Probleme gab und du das lösen wolltest?
Ich habe ja eingangs erwähnt, dass ich oder gesagt, dass ich primär als Security-Architekten-Projekt unterwegs bin. Und ich habe in keine Ahnung wie vielen Jahren schon kein einziges Projekt gesehen, wo das Themengebiet, was Heimdall adressiert, nicht ein Problem war oder ist in den jeweiligen Setups bei den Kunden. Die meisten Entwickler wollen damit gar nichts zu tun haben. Die sagen, geh weg mit deiner Konfiguration, ich möchte es gar nicht sehen, es muss einfach da sein und funktionieren. So weißt du, im Sinne von Commodity. Ja, und obwohl Authentifizierung eigentlich im Sinne von Protokollen, ja, wie OpenID Connect und ähnliches, eigentlich gelöst ist, ist die Integration bei weitem nicht wirklich gelöst. Ja, es gibt Proxys, keine Frage, spezieller Natur, wie zum Beispiel der Auth2-Proxy, aber die lösen halt nur einen einzigen Aspekt und den Rest muss man irgendwie selbst umsetzen. Und das führt zu ja, Custom-Lösungen, die teilweise funktionieren, teilweise aber nicht, die zusätzliche Kräfte binden, ja, die Zeit kosten und natürlich auch den, ja, Time-to-Market sehr stark beeinflussen, geschweige denn später das ganze Maintenance. Und im Endeffekt sehe ich immer wieder Trends im Kontext von, ja, zunehmender Einsatz von APIs, zunehmender Einsatz von oder Trends im Sinne von Zero Trust Security, Fragmentierung von Identitätslösungen, das begegnet uns immer wieder, oder mir zumindest immer wieder in Projekten. Und das ist ein sehr große Challenge. Und das hat mich letztendlich zu der Entwicklung von Heimdall geführt. Ausschlaggebend war vielleicht ein Projekt, in dem wir mal beide zusammen waren, bei einem größeren Kunden. Der Kunde wollte, ich meine, sie sind immer noch dabei, von einem größeren CIM, also Custom Identity Access Management System, das als Monolith gestaltet worden war zu dem Zeitpunkt, weggehen, und zwar in so einer Art Microservice-Landschaft für ein neues CIM-System. Und das bedeutet, wir müssen zusehen, dass entsprechende Möglichkeiten geschaffen werden. Und eine der Möglichkeiten, aus meiner Sicht unumgänglich, war diese Abstraktion, ja, von unterschiedlichen Authentifizierungsprotokollen, wie zum Beispiel X509 Zertifikatbasierte und OpenID Connect basierte, aber auch Integration von verschiedenen oder mehreren Identity Providern. Also beispielsweise ein Identity Provider für Kunden, spezifische Funktionalität, und ein Identity Provider für Backoffice-spezifische Funktionalität. Ja, dafür gibt es eigentlich keine Frameworks, die das gemeinsam bilden können. Ja, das muss man dann händisch alles entwickeln, und das tut weh. Also wenn man, vor allem, wenn man nicht weiß, wie man das vernünftig macht. Und das war so Ausgangszeitpunkt. Damals habe ich während meiner Research mehrere Projekte nochmal ausprobiert, aber keines dieser Projekte war aus meiner Perspektive das, was man produktiv dann auch einsetzen könnte und was die Probleme, die der Kunde in dem Fall speziell hatte, auch lösen würde. Während der Zeit wurde ich aber sehr oft von Kollegen bei uns gefragt, wie kann man das denn machen? Ja, wir haben dies und jenes Problem. Und das waren eigentlich genau dieselben Probleme, die ich eingangs auch teilweise schon adressiert habe. Diese Integration von unterschiedlichen Systemen, ja, Möglichkeiten, oder wie schafft man es, fragmentiertes Identitätsmanagement zu haben, ohne da wirklich sich ein abzubrechen. Tut mir leid für die Ausdrucksweise. Ja, das waren so die Ausgangspunkte, wo ich dann gesagt habe, okay, ich weiß, wie man das macht. Ich kenne mich da aus. Ich habe sehr oft schon umgesetzt, jetzt zwar kundenspezifisch, aber ich möchte jetzt nicht, dass das Rad immer wieder von neu erfunden wird. Und dementsprechend habe ich Heimdall angefangen.
Ah ja, das bedeutet, du wolltest auch wirklich keine Lösung nur für diesen speziellen Kunden haben, sondern du hast dir gedacht, du löst das einmal richtig und machst ein Open-Source-Projekt daraus.
Genau. Hm.
Hast du denn schon Erfahrungen mit Open-Source gemacht? Hattest du schon andere Open-Source-Projekte bisher gemacht?
Ich hatte in der Vergangenheit mal ein Projekt, das auch aus einem Bedürfnis entstanden ist. Das ist schon sehr lange her. Das Bedürfnis war 2010, 2011, also vor 13 Jahren. Es ging damals um, wie teste ich meine Entitäten im Kontext von GPA, ja, also Java Persistence Architecture. Und damals ist ein Testing-Framework entstanden. Der ist seit 6 Jahren eingeschlafen, weil ich in dem Kontext nicht mehr unterwegs war oder bin. Aber das war auch eine schöne Erfahrung. Vor allem, das war auch das erste Mal, dass ich für ein Open-Source-Projekt dann von komplett fremden Personen bezahlt worden bin. Also ich habe halt Anfragen bekommen, hier, das Projekt ist so geil, ich möchte dich unterstützen. Also 2, 3 Anfragen hatte ich in der Tat. Und jetzt habe ich irgendwie Gewissensbisse, dass ich das jetzt seit einiger Zeit nicht mehr pflege.
Ja gut, aber auch keine Anfragen mehr. Vielleicht wird es auch gar nicht mehr benutzt.
Wer weiß, ja.
Ja. Wie viele Nutzer hattest du da so von diesem Projekt?
Das weiß ich gar nicht. Das war ja ein reines Testing-Framework. Diejenigen, die das genutzt haben, schön. Also für mich war das einfach, ich wollte irgendwas Zusätzliches machen, ne, was mich irgendwie erfüllt. Ja, und das war eine schöne Freizeitsbeschäftigung, nenne ich mal so. Und bei Heimdall war es teilweise auch so, weil im Endeffekt war das größtenteils, oder ist es größtenteils ein Feierabend- oder Wochenendprojekt gewesen, das relativ stark gewachsen ist und mittlerweile auch weltweit auch im produktiven Einsatz ist, was mich natürlich sehr freut.
Es ist produktiv im Einsatz. Wie viele Unternehmen arbeiten denn mit Heimdall produktiv?
Laut den Feedback, das ich aus der Community habe, 5 oder 6. Also ich weiß, dass es zum Beispiel in Kanada im Einsatz ist. Ich weiß, dass in Deutschland es von einem Unternehmen oder dass in Deutschland ein Unternehmen das im produktiven Einsatz hat und dass ein anderes Unternehmen bis Ende des Jahres das in die Produktion bringen möchte. Also das ist schon alles gesetzt. Ich weiß, dass es in Schweden im Einsatz ist. Ich weiß, dass es in Slowenien im Einsatz ist. Und das war's. Ich meine, das waren 5, ja?
Okay. Und wie sieht es so mit dem Feedback-Rückfluss aus? Hast du da wertvolles Feedback schon einsammeln können? Ich meine, wenn es produktiv verwendet wird, wird ja wohl hoffentlich Feedback kommen.
Ja, im Prinzip schon. Das hängt, ich weiß nicht, wovon das abhängt, vermutlich von irgendwelchen Ferienzeiten. Aber so der erste große Meilenstein im Sinne des Durchbruchs war, als ich dann die Community in Discord gestartet habe. Da kamen so die ersten User. So Anfang bis Mitte letzten Jahres gab es sehr viel Bewegung dort. Also die Leute haben diskutiert, haben Feedback gegeben. Ich habe jetzt das entdeckt oder ich habe jetzt jenes entdeckt, kannst du das bitte fixen und so weiter. Sondern diesen eher 2, 3 Monaten, nachdem die Community so gestartet war, wurden so die meisten vermutlich so Kinderkrankheiten dann auch gelöst. Nachdem das aber erledigt worden war, gab es dann kaum Feedback, bis auf, wenn ein neuer Release rauskam, ja geil, danke dir. Solche Sachen. Und ab und zu mache ich, also nicht ab und zu, sondern relativ regelmäßig mache ich natürlich Aufrufe in die Community, ich plane das und das zu machen, wie, was haltet ihr davon oder was würdet ihr gerne zusätzlich haben oder was würdet ihr allgemein gerne haben im kommenden Release? Da kommt schon Feedback, was ich dann natürlich auch einbaue.
Das ist super. Ich meine, dass du keine Bug-Reports mehr bekommst oder negatives Feedback ist ja vielleicht auch gut. Die Probleme wurden gelöst und man möchte sich ja auch eigentlich gar nicht darum kümmern und jede Woche irgendwie schauen, ob die Infrastruktur noch läuft und da irgendwelche Kinderkrankheiten sehen. Also es ist ja eigentlich ein sehr gutes Signal, oder?
Ja, einerseits ja. Andererseits würde ich mir mehr Rückläufe im Sinne des Feedbacks wünschen. Ja. Aber ist okay, wenn die Leute damit oder diejenigen, die es einsetzen, damit glücklich sind, bin ich an der Stelle es auch.
Ja, super. Hast du denn Hilfe bei der Entwicklung?
Ja, das ist einer der demotivierendsten Faktoren, weil ich bin aktuell noch so also eine One-Man-Show und dieser Boost-Faktor von 1 ist, finde ich persönlich problematisch. Dementsprechend bin ich umso glücklicher, dass die Lösung ja schon produktiv am Einsatz ist und offensichtlich die entsprechenden Firmen gedacht haben, ist okay, das ist zwar ein One-Man-Show, aber es ist Open Source und im Zweifelsfall können wir es dann auch selbst weiter erweitern, nutzen, entwickeln, falls etwas sein sollte. Und das gibt mir sehr positive Signale. Aber natürlich suche ich nach weiteren Kontributoren und Maintainern, also vor allem Maintainern. Und du hast ja vorher gespoilert, ich habe Anfang des Jahres einen Eintrag für CNCF Sandbox gemacht, obwohl die Gruppe, in dem Fall Tag Network, von CNCF das Projekt sehr interessant fand und sehr zukunftsorientiert fand, war da der Feedback, na, leider bist du halt One-Man-Show und damit wir das Projekt in Sandbox aufnehmen können, wäre es schön, wenn du mindestens noch einen weiteren Contributor hättest und wenn es 1 oder 2 Kollaborationen mit weiteren Open-Source-Projekten gäbe. Ja, also das ist kein Nein, sondern das sind also Vorbedingungen für dich, damit das auch angenommen wird. Fand ich ein bisschen komisch, weil aus meiner Perspektive ist die Aufnahme in CNCF Sandbox genau quasi das Mittel zum Aufbauen der Community, das Mittel, um neue Kontributoren, Maintainer zu bekommen. Aber okay, ja, ich bin jetzt daran zu arbeiten, diese ja, geforderten Maßnahmen umzusetzen.
Dann lass uns doch mal über die Einreichung bei der CNCF sprechen. Also das ist im Grunde das, was dich bewegt hat, dort einzureichen, dass du mehr Contributor haben wolltest und Leute, die Feedback geben, um sozusagen mehr Reichweite zu bekommen?
Genau, genau. Also einerseits mehr Reichweite, andererseits mehr Gehirnhälften, wenn man das so ausdrücken kann, zu haben, mit denen man über diesen Themenkomplex diskutieren kann, mit denen man einfach neue Features besprechen kann. Es ist halt immer schwierig, allein darüber nachzudenken oder besser zu sagen, vielleicht zu grübeln. Und sehr oft ist es einfach nicht ausreichend. Deswegen dauern gewisse Sachen viel länger, als es mir eigentlich lieb ist.
Was dauerte denn länger, als es dir lieb war?
Ich habe zum Beispiel, also ich habe ja erzählt, was Heimdall so macht. Aktuell gibt es eine Einschränkung aus meiner Perspektive. Die sieht die aktuelle Community gar nicht als Einschränkung, weil der Bedarf dort einfach nicht vorhanden ist, sowas zu machen. Also bei dieser Abstraktion von den Authentifizierungsprotokollen kann Heimdall aktuell nur einen einzigen Subject intern erzeugen. Vielleicht ein kurzer Schritt zurück, was überhaupt ein Subject ist. Wenn man jetzt im Authentifizierungs- oder Autorisierungskontext unterwegs ist, dann spricht man regulär von Subject, Object und Permissions. Ja, Subject ist der oder das, was auf diesen Object wie auch immer zugreifen möchte, und Permissions heißt, was im Kontext dieses Zugriffs überhaupt erlaubt ist oder ob überhaupt dieser Zugriff erlaubt ist. So, und in dieser Abstraktion, die Heimdall aktuell implementiert, gibt es nur einen einzigen Subject. Sehr oft hat man aber das Bedürfnis, eigentlich mehrere Subjects zu haben. Beispiel, ein Request auf irgendeinen Endpunkt kommt von einem Gerät, mit dem der Benutzer arbeitet. Das heißt, meine Authentifizierungsanforderung wäre, ich möchte sowohl das Gerät als auch den Benutzer authentifizieren und ich möchte sowohl das Gerät als auch den Benutzer autorisieren. Und vielleicht kommt noch zusätzlich die Umgebung, also in welchem Netzwerk ist der Benutzer unterwegs. Netzwerk im Sinne von über welchen Router oder welchen Proxy ging dieser Request durch, dass man auch zusätzlich diese Information bekommt. Und in diesem Gesamtbeispiel hätte ich dann drei Subjects. So, und die Idee, die ich jetzt seit längerem irgendwie austrage, ist, wie kann ich das Modell, was Heimdall intern hat, so anpassen, dass ich nicht nur ein Subject habe, sondern mit drei arbeiten kann und dementsprechend die Regeln auf diese oder sogar mehr, unendlich viel, das ist dann egal, dass die Regeln auf diese dann auch zugreifen können und entsprechend nutzen können.
Und das ist für dich immer noch ein Problem? Ist es noch ungelöst?
Das ist immer noch ungelöst. Wir haben mal in der Vergangenheit mit dir gesprochen, das ist immer noch ungelöst. Also Anja ist bei mir jetzt auch ab und zu Sparring Partner in diesem Kontext. Also für die Hörer jetzt des Podcasts.
Einfach nur eine Rubber Ducky. Manchmal braucht man sowas, ja.
Genau. Andere Sachverhalte wären, also ich habe jetzt für das nächste Release mir vorgenommen, ich möchte so die Ops-Experience verbessern. Also sprich, Metriken, vor allem fachlicher Natur. Vielleicht besseres, nicht vielleicht, sondern besseres Logging. Vielleicht so ein Dashboard für Grafana. Mhm. Aber damit man das überhaupt machen kann, braucht man Feedback. Die Community ist aktuell relativ still, weil die selbst irgendwie glücklich sind. Offensichtlich, oder hoffe ich zumindest. So, aber jetzt ist halt die Frage, wie komme ich jetzt quasi auf diese Information? Was wäre denn sinnvoll? Natürlich habe ich halt eigene Ideen, aber das ist bei weitem nicht das, was ich mir wünsche.
Hast du oder siehst du auch die Gefahr, dass durch eine Community, die sehr aktiv werden könnte, du dann überstimmt wirst für bestimmte Features oder dass sich Heimdall in eine Richtung entwickelt, die du eigentlich gar nicht geplant hast und eigentlich gar nicht willst?
Das kann definitiv passieren. Das ist aktuell in dem aktuellen Zustand eine Zukunftsmusik. Da muss ich mir noch Gedanken machen, wie ich damit umgehe. Aber im Prinzip bin ich offen für jegliche Änderung. Also bestes Beispiel, also Heimdall ist zum gewissen Teil opinionated. Ich bin der Meinung, dass OpenID Connect nicht für First-Party-Authentifizierung gedacht ist. Und dementsprechend habe ich entsprechend Funktionalität nicht eingebaut. Also das Prüfen der Tokens und so weiter ist alles mit dabei, aber das Fahren dieses Authorization Code Grant Flows ist zum Beispiel nicht Bestandteil von Heimdall. Das lagere ich an andere Services raus, zum Beispiel den schon genannten OAuth2Proxy. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass diejenigen, die Heimdall nutzen, sagen, eigentlich möchte ich weniger Moving Parts haben in meinem Setup. Implementier doch bitte diese Funktionalität in Heimdall. Ich bin da eher zurückhaltend. Möchte ich eigentlich nicht, weil ich meine Meinung ist, ja, kann man machen, aber es gibt bessere Wege. Ja, das wäre so ein Beispiel, wo ich jetzt aktuell noch nicht weiß, wie ich damit umgehe, obwohl ich selbst dafür ein Ticket in GitHub eingetragen habe und bin einfach gespannt, wie viel da irgendwie voten, dass die das benötigen. Aktuell votet keiner, so gesehen. Ist das jetzt mal im Backlog.
Okay, vielleicht auch die Ruhe vor dem Sturm, wer weiß.
Genau, wer weiß.
Ja, wir haben ja über die Einreichung bei der CNCF gesprochen. Wie war denn so der Prozess? Also wie lief das Ganze ab?
Relativ simpel. Ich habe mich im CNCF Slack erkundet, einfach Leute gefragt, hier, ich möchte mein Projekt einreichen. Wie ist der Prozess? Und man hat mich dann auf das entsprechende CNCF Sandbox Projekt in GitHub verwiesen und gemeint, ja, mach einfach ein Ticket auf. Und dem bin ich einfach gefolgt. Und da ist ein Template hinterlegt, das zu füllen ist. Und irgendwann bekommt man dann Feedback von der CNCF Community, dass die das Review des Projektes für den und den Zeitraum eingeplant haben. Und und irgendwann bekommst du dann Einladung hier, lass mal darüber sprechen. Und in meinem Fall habe ich ungefähr 2 Wochen vor dem eigentlichen Review-Termin eine Anfrage bekommen von dem Chair der TAG Network Gruppe mit der Frage, ob ich das Projekt schon mal irgendwo vorgestellt habe. Das war bis dato nicht der Fall. So hat er vorgeschlagen, lass mal ein Video für YouTube drehen, was wir dann auf der CNCF Tech Network Seite dann veröffentlichen werden. Das haben wir dann gemacht. Das Video hat natürlich sehr gute Resonanz gehabt, weil dann hat das Projekt irgendwie direkt 6 oder 7 Sterne mehr an dem Tag, nachdem das Video veröffentlicht worden ist, bekommen. Hat mich natürlich gefreut.
Okay, das Video verlinken wir dann auf jeden Fall in den Shownotes.
Der Chair, der Tag oder Tech Network Gruppe war selbst von dem Projekt sehr begeistert, oder was heißt war, der ist sehr begeistert und hat dann auch direkt seine Hilfe angeboten und meinte, lass uns mal zusätzlich einige Videos drehen, die dann interessanter sind als das, was du dann präsentiert hast, wo wir einfach zeigen, wie man damit arbeiten kann, also damit mit Heimdall und welche Integrationsmöglichkeiten da sind. Und das veröffentliche ich dann auch. Und geplant ist jetzt eine Reihe aus 3 Serien. In der ersten werden wir zeigen, wie man jetzt Heimdall mit Verwendung von O2-Proxy und KeyClock dann für First-Party-Logins nutzen kann und entsprechend endpunktspezifische Absicherung vornehmen kann. Also beispielsweise ein /public-endpoint, /user, wäre dann für alle authentifizierten User erreichbar und sowas wie /admin wäre halt nur für Admins erreichbar. Dann, das ist halt nicht nur Authentifizierung, sondern zusätzlich schon Autorisierungsmerkmale, ne? Also meinetwegen mit der Rolle Admin. Das wäre so das erste Video. Im zweiten Video würden wir diesen Autorisierungsaspekt auslagern an OPA beispielsweise, Open Policy Agent, und würden zeigen, wie das funktioniert. Und in dem dritten Video wollten wir die Integration mit Istio noch zusätzlich hinzufügen. Dass man sagt, okay, wir haben jetzt einige Workloads in unserem Cluster und wir haben jetzt ein Istio Gateway davor oder meinetwegen die entsprechenden Sidecars in den Nodes. Wie können wir jetzt den Envoy, der von Istio konfiguriert wird, jeweils so konfigurieren, dass für entsprechende Anfragen dann an Heimdall weitergeleitet wird, beziehungsweise dass der Request über Heimdall durchgeroutet wird, um Authentifizierungs- und Autorisierungsanforderungen abzubilden. Das wäre das dritte Video.
Mhm. Gut, ich habe jetzt noch 2 Fragen im Kopf. Die eine Frage ist, du hast gerade Istio erwähnt, Heimdall funktioniert auch in allen Umgebungen. Ich brauche keine Kubernetes-Umgebung dafür, auch wenn du dich für ein CNCF-Sandbox-Projekt beworben hast.
Genau. Also klar, Heimdall kann standalone operiert werden, also beispielsweise als ein ganz normaler Prozess auf einem Betriebssystem oder auch als einfach ein Container. Es hat keine Abhängigkeit zu Kubernetes. In Kubernetes hat man insofern eine Integration, dass Heimdall intern einige Controller umsetzt. Der eine Controller für die Verifikation der Regeln, die Umsetzung der Authentifizierungs- und Autorisierungsanforderung werden in Heimdall mit Regeln abgebildet. So, und dafür gibt es Custom Resource Definitions von Heimdall, die jetzt mit dem Helm-Chart mit ausgeliefert werden. Und mit deren Hilfe man dann entsprechende Regeln definieren kann. Dafür gibt es, wie gesagt, entsprechenden Admission Controller, der den Heimdall implementiert, und zusätzlich implementiert Heimdall einen weiteren Controller, um diese Regel zu laden. Ja, also für Verifikation, das ist dann das eigentliche Laden. Und das ist die einzige Integration in Kubernetes, die es eigentlich so gibt, abgesehen von Standard Annotations für meinetwegen Scrapen von Metriken und Ähnlichem.
Mhm. Aber jegliche Konfiguration kann ich auch einfach so mittels Dateien bereitstellen. Ich brauche dafür keine Custom Resource Definitions.
Also genau, also die Standardkonfiguration beinhaltet die regulären Settings, die man so von Services kennt, ja, welcher Port wird verwendet, Login-Konfiguration, Tracing-Konfiguration, Metric-Konfiguration. Aber so das Herz der Konfiguration macht der sogenannte Mechanisms-Katalog aus. Ja, das ist die Sammlung der möglichen, ich nenne sie mal Mechanismen, die man später in Regeln referenzieren kann, wo man entweder Defaults nutzt, dann muss man in der Regel nichts mehr konfigurieren, oder wo man gewisse Sachverhalte nochmal umkonfigurieren kann, je nachdem, welche Abweichung man braucht von diesen Defaults. Und diese Regeln können aus dem Filesystem geladen werden, von beliebigen HTTP-Endpunkten geladen werden, von Cloud-Blobs wie den S3-Bucket oder ähnlichen, aber auch als Kubernetes-Custom-Ressourcen. Je nachdem, ob man den jeweiligen Provider zum Laden dieser konfiguriert hat.
Du hast an alles gedacht. Man merkt schon, dass du da sehr viel Herzblut reingesteckt hast. Also
Definitiv.
Sehr gut. Du hattest auch erwähnt, dass es da sehr viel Begeisterung gibt, und die wurde ja dann auch vorgeschlagen, nochmal irgendwie eine Serie daraus zu machen und eine Serie von Videos zu machen. Was führt die Leute dazu, so begeistert zu sein? Was glaubst du, ist irgendwie das Killer-Feature, wo die Leute sagen, wow, das ist Wahnsinn, das begeistert mich jetzt?
Es ist halt super einfach. Im einfachsten Fall definierst du deinen Katalog mit dem, was benötigt wirst, definierst deine Default-Regel, also diese Option gibt es in Heimdall, und das war's, mehr musst du nichts machen. Und wenn du Abweichungen hast von dieser Default-Regel, dann erzeugst du Dateien pro Microservice, das ist ja dann essentieller Bestandteil des jeweiligen Microservices, und schreibst da deine spezifische Anforderung deklarativ rein. Und sowas gibt's einfach nicht. Also die Services, die ich in dem Kontext kenne, und das sind gerade mal 3, ja, 2 davon wusste ich schon seit längerem, bevor ich Heimdall gestartet habe, die ich vorher erwähnt habe. Und 1 habe ich Ende des letzten Jahres, beziehungsweise Anfang dieses Jahres kennengelernt. Die adressieren ungefähr vergleichbare Aspekte, aber die brauchen bei weitem viel mehr Konfiguration als mit Heimdall. Mhm. Und das ist dann halt einfach. Und das sagen auch die Leute aus der Community, beziehungsweise auch der Chair der Tag Network Gruppe, also Nick an der Stelle. Und also laut seiner Aussage, der ist einfach begeistert.
Sehr schön. Ja, mich hat es auch begeistert. Auch die Einfachheit und die Art und Weise, wie man Regeln beschreiben kann, fand ich auch sehr intuitiv. Beziehungsweise du hast ja auch gefragt, hey Anja, wie intuitiv ist das? Wie würdest du das ändern? Dann durfte ich dir meine Meinung sagen.
Ja. Ja, bin ich auch sehr dankbar, dass du die Zeit gefunden hast.
Ja. Was glaubst du, was muss sich so im Cloud-Native-Bereich in der Community ändern, damit Heimdall so richtig aufblühen kann, um das Projekt irgendwie so voranzutreiben? Was müsste sich so ändern? Oder muss sich überhaupt was ändern?
Ich glaube, es muss sich gar nicht so viel ändern, oder eigentlich bedarf es keiner Änderung, weil die Probleme sind da, die Heimdall adressiert, und nicht nur Heimdall. Es ist einfach nur der Bekanntschaftsgrad. Und sobald, also für das Projekt hier, sobald dieser etwas größer ist, glaube ich schon, dass das Projekt Wind in den Segeln bekommt und die Community noch größer wird und das Projekt als solches besser und erwachsener wird, was auch immer das dann bedeutet für die Zukunft.
Also du hast ja allein an Heimdall entwickelt. Wie war denn so der Entwicklungsprozess? Gab es irgendwelche bestimmten Meilensteine oder bestimmte Wendepunkte? Kannst du da mal aus dem Nähkästchen plaudern?
Ja, im Prinzip, ich muss jetzt ein bisschen rückblicken, gab es in der Tat mehrere. Der erste große Meilenstein aus meiner persönlichen Perspektive war erreicht, als ich Conditions in den Regeln erlaubt habe. Sprich, man konnte ab dem Zeitpunkt dann sagen, diesen Mechanismus, diese Art der Autorisierung, möchte ich nur ausführen, wenn das und das gilt. Also beispielsweise, wenn es einen authentifizierten Subject gibt oder wenn der Request meinetwegen GET-Request war. Davor war es nicht möglich und es war dann umständlich, das Ganze entsprechend zu konfigurieren. Also man bräuchte einfach mehr Regeln. Das war für mich persönlich dann ein großer Meilenstein und die Leute aus der Community meinten auch, das ist richtig geil. Ja, das hilft denen. Und der zweite große Meilenstein, ich würde mal sagen, das ist jetzt vor einigen Wochen gewesen, wo ich endlich mal den Alpha-Suffix bei der Version rausgenommen habe. Und zwar eigentlich auch auf Druck der Community, weil die gesagt haben, die Leute gesagt haben, nimm endlich mal diesen Suffix raus, der stört nur, das bleibt dich bei weitem nicht Alpha. Und was du dir da vorstellst, wenn das halt nicht mehr Alpha ist, da bist du schon längst bei Version 3.0 oder ähnliches.
Ja.
Weil die meinten, okay, das ist schon produktiv im Einsatz, das ist stabil genug, ja, Breaking Changes im Sinne der Konfiguration wird es immer gelten, immer geben, aber das ist nutzbar, das ist besser als alles andere, was die jetzt da kennen da draußen und das ist produktiv. Das ist kein Alpha. Ja, das ist okay, ich lasse mich überreden. Ich nehme es raus. Aber also wieso habe ich denn überhaupt diesen Alpha-Suffix auch rausgenommen? Also meine initiale Idee war, ich nehme es nur dann raus, wenn ich weiß, ich antizipiere keine Breaking Changes. Also ich habe jetzt weder in meiner Issue-Liste in GitHub noch in meinem Kopf nichts, was zu Breaking Changes führen würde. Und ich wollte auf jeden Fall das meiste, was sowas bedeuten könnte, also sowas heißt Breaking Change bedeuten könnte, zu diesem Release dann auch hinter mich bringen. Was habe ich dann geschafft? Ja, und deswegen ist jetzt der aktuelle Release, der 0.15.0 ohne Alpha-Suffix, für mich auch ein großer Meilenstein.
Kann es sein, dass da dein Perfektionismus dir ein wenig im Weg steht dabei? Ich meine, vielleicht hätte es schon vorher so weit sein können.
Ich zweifle nicht daran, ja. Das ist definitiv der Fall.
Okay. Ja, wenn du so auf die bisherige Reise bei der Entwicklung von Heimdall zurückblickst, hat dich irgendwas motiviert? Also was hat dich motiviert, da dran zu bleiben? Also einfach nur das Wissen, es ist besser als alle anderen Tools, die es da draußen gibt?
Ja, das ist vielleicht selbstsüchtig, aber in der Tat würde ich mal vielleicht sagen, ja. Weil ich bin von dem Projekt sehr überzeugt. Also wenn ich das nicht wäre, dann würde ich es ja nicht machen. Aber ich bin sehr überzeugt und das gibt mir persönlich jetzt die Kraft, da weiterzumachen. Mhm. Und weil ich ab und zu immer noch Feedback bekomme, also nicht immer noch, ab und zu bekomme ich dann sowieso, ob das jetzt von der Community ist, ob das jetzt beispielsweise von den Leuten von CNCF ist und auch darüber hinaus, weil das Video hat dann einige andere interessante Kontakte erzeugt. Oder jetzt bei uns in der Q-intern. Ne? Ich bekomme ja Feedback und der allein sagt mir, ich mache das Richtige. Ne? Das ist das, was den Leuten hilft. Und ja, das ist, sollte ja die Natur der Open-Source-Projekte sein, dass es hilfreich ist und dass ja, dass es hilfreich ist. Ich wüsste nicht, was ich noch hinzufügen sollte.
Mhm. Du hattest ja gesagt, diese Bewerbung bei der CNCF hat noch ein paar weitere Wellen geschlagen. Wer ist denn noch so auf dich zugekommen oder auf dich aufmerksam geworden dadurch?
Ich würde jetzt nicht sagen Wellen, aber ich habe einige Tage später eine Kontaktaufnahme von einer Person aus USA bekommen. So wie ich ihn verstanden habe, arbeitet er im Kontext von CNCF, also schreibt ab und zu Papers für die, im Kontext von Zero Trust Networking. Der ist selbst schon pensioniert, aber war seinerzeit CTO einer Firma. Der hat jetzt den Namen nicht genannt, beziehungsweise der hat ihn schon den Namen genannt, aber ich habe es jetzt nicht im Kopf. Und der fand Heimdall einfach genial, weil das ist einer der essentiellen Bausteine. Es ist ja nicht so, dass ich mit Heimdall allein Zero Trust Network oder Zero Trust Security als solche umsetzen kann. Ja. Da bedarf es viele weitere Komponenten und Heimdall ist halt eine der Komponenten. Vielleicht kann man das also als eine Art, also wenn man jetzt wieder zurückgeht, was ist Heimdall, kann man vielleicht auch sagen, das ist so eine Art Universal Policy Enforcement Point, der das Ganze dann registriert. Und es gibt aber noch weitere Komponenten, die jetzt speziell für Networking zuständig sind. Und in dem Kontext wurde ich dann von einer Firma kontaktiert mit Sitz in den USA und die machen Zero Trust Networking auf L4-Ebene, also Layer 4 IP, TCP. Heimdall ist ja nur Layer 7. Die Firma, ich habe jetzt den Namen leider vergessen, tut mir leid, aber das ist die Firma hinter OpenCity, hinter dem Projekt OpenCity, falls das jemandem etwas sagt. Und es gab ein interessantes Gespräch mit dem Vice President der Firma, der für entsprechende strategische Partnerschaften zuständig ist. Sich daraus was entwickelt, werden wir dann sehen.
Ich wünsche es dir auf jeden Fall.
Danke, danke. Also ich behaupte jetzt nicht, dass es eine große Welle ist. Ich bin einfach gespannt, was daraus dann wird. Vielleicht auch gar nichts, wer weiß.
Genau, damit muss man auch umgehen können, oder?
Definitiv. Ja. Also, ich habe ja vorher über die Stille der Community von Zeit zu Zeit gesprochen. Damit muss man auch umgehen können.
Da braucht man ein dickes
Fell. Man muss einfach dranbleiben.
Was würdest du denn Open-Source-Contributern oder Menschen, die Open-Source-Projekte starten, empfehlen, was sie sich noch zulegen sollen neben der dicken Haut oder dem dicken Fell?
Ja, vielleicht das, was du vorher gesagt hast, dass mir Perfektionismus im Wege steht. Ja, also sprich, warte nicht darauf, dass alles perfekt ist. Also die Projekte entwickeln sich einfach kontinuierlich weiter und es ist wichtig, auf das Feedback aus der Community zu hören, zu reagieren. Wie auch immer der geartet ist. Ja, das kann schon sein, dass es länger dauert. Man muss einfach offen für die Hilfe sein. Und Open-Source-Projekte sind an der Stelle eine großartige Ressource. Man muss aber nicht davon ausgehen, dass die Hilfe immer kommt. Kann demotivierend sein, aber man muss einfach am Ball bleiben. Wäre meine so Empfehlung.
Auf jeden Fall. Gibt es irgendwelche Hürden, die du nehmen musstest, die man so gar nicht auf dem Schirm hätte, wenn man anfängt? Von denen du vielleicht auch überrascht warst?
Ehrlich gesagt, gar nicht.
Vielleicht hattest du schon auf dem Schirm, was da kommen könnte, nämlich Funkstille.
Genau, ja, vielleicht. Vielleicht lag es auch daran, dass ich in den regulären Projektkontexten, in denen ich unterwegs bin, eher als Einzelkämpfer unterwegs bin. Ich bin ja nicht in Teams unterwegs, also in Teams von der InnoQ. Ich bin halt mit anderen Teams dann unterwegs. Und das ist eine völlig andere Situation, als wenn man halt in der Mannschaft gemeinsam etwas macht. Und mag sein, dass dadurch, dass ich halt an solches Arbeiten gewohnt war, dass ich das so gar nicht wahrgenommen habe, dass es eine Hürde ist oder dass sie problematisch ist.
Mhm. Gibt es sonst noch etwas, was du unseren Hörerinnen auch mit auf den Weg geben möchtest?
Falls jemand Interesse an dem Projekt hat, gern der Community beitreten. Ich freue mich auf jeden Fall. Falls jemand eigene Ideen hat, Scheu hat aber etwas Eigenes zu realisieren, es wird nie der richtige Zeitpunkt kommen. Ja, mach einfach. Ja, und sei einfach geduldig, sei offen für Feedback und sei bereit, einfach kontinuierlich zu lernen. Und ich würde mal sagen, das ist extrem wichtig, also vor allem der Kommunikationsaspekt. Also sowohl auf das Projekt bezogen als auch auf die Community bezogen. Und hab einfach eine klare Vision und sei flexibel. Dann wird schon alles funktionieren.
Oh, das hört sich schön an.
Das wäre vielleicht so die letzten Worte in diesem Kontext.
Gut.
Natürlich würde ich mich mehr freuen, wenn das kein eigenes Projekt ist, sondern dass ich dich jetzt als Hörer für das Projekt gewinnen kann. Das wäre natürlich sehr toll.
Klasse, das sind schöne Schlussworte. Dann bedanke ich mich für das Gespräch, Dimitri.
Danke dir ebenfalls. Hat mich gefreut.
Ciao.
Ciao.